Herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück und wir sind immer noch im Januar und ich habe wieder an diesem wunderschönen Tag einen ganz, ganz tollen Menschen an meiner Seite. Ich freue mich erstmal, dass ihr alle eingeschaltet habt. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast genießt und er euch gefällt, ihr Spaß habt, dann lasst uns das gerne wissen. Lasst uns das natürlich auch gerne spüren. Heute sitze ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen für mich ganz, ganz tollen Menschen hier an meiner Seite geholt. Nicht nur ein Unternehmerkollege, sondern ein richtiger Freund geworden in der letzten Zeit. Jemil von der Barista in Hameln. Und Jemil ist nicht nur ein leidenschaftlicher Kaffeeröster, sondern auch ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer. Das war allerdings nicht immer so. Es gab Höhen, es gab Tiefen. Doch wie es dazu kam, darüber werden wir reden. Wir werden natürlich aber auch darüber sprechen, wie sein Bezug zum Hochzeitscatering ist oder beziehungsweise zu Kaffee und Hochzeit, wie man das verbinden kann und über ihn als Menschen, denn er hat unglaublich viel zu berichten. Hallo Jemil, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund?
Hallo Kalum, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch.
Wie ist das für dich, Podcast aufzunehmen? Ist das eine gewohnte Situation oder ist das...
Also tatsächlich wurde ich mehrmals als Speaker eingeladen, aber jetzt ist das tatsächlich mein erstes Podcast mit dir.
Wie ist das eigentlich so, wenn man jetzt überlegt, im Vergleich zu früher, wie lange bist du erstmal überhaupt schon dabei? So, wenn wir jetzt nochmal ganz weit zurückgehen und so zum Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, unterwegs sein, seit wann bist du denn schon dabei? Ich meine, ich glaube, ein bisschen was weiß ich ja schon, muss ich ja den Zuhörern vorwegnehmen. Du bist ein alter Hase, oder? Kann man das so sagen?
Kann man eigentlich sagen, ich bin seit 2005 selbstständig. Tatsächlich mit 17,5 musste die Schule schmeißen und seitdem bin ich selbstständig. Ich würde sagen, so ein Einzelunternehmer, aber ins Unternehmertum habe ich natürlich ganz viele Hürden als Aufgabe gehabt, dass ich mich jetzt nennen kann, ich bin ein Unternehmer.
Wahnsinn. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt zurückgehen, 2005 und auf einmal sitzt du vor so einem Podcast-Mikrofon, wenn 2005 dir jemand das gesagt hätte, was ich damit meine ist, wie die Art auch von Werbung, von Aufmerksamkeit, von Kunden an seinen Laden zu bekommen, sich verändert hat. Was würdest du sagen, wo siehst du dort als allererstes mal so die größten Unterschiede und Differenzen?
Also die Zeit ist viel schnell geworden, also wir sind sehr schnelllebig, es ist viel Bewegung. Das war früher in meiner Zeit, wo ich das Geschäft von meinem Vater übernommen habe, nicht so. Da haben wir auf ganz andere Werte geachtet und versucht, da was aufzubauen. Aber heutzutage ist es wirklich so, dass wir sehr schnell reagieren müssen, damit wir einfach im Markt bleiben oder uns sichtbar machen. Und es ist schon ziemlich spannend, wie sich das alles so schnell entwickelt.
Wahnsinn. Um den Leuten mal vielleicht einen kleinen Einblick von dir als Person zu geben, magst du uns mal ein bisschen in deinen Werdegang mitnehmen? Was hast du alles schon gemacht? Und was natürlich auch super spannend ist, das kannst du vielleicht direkt hinten dran fügen, ist, was ist jetzt der Stand der Dinge? Was machst du gerade? Wo liegt dein Hauptfokus? Was ist dein Hauptthema?
Also ich habe ja ganz spontan bin ich ja in die Selbstständigkeit reingerutscht. Ich war in der Handelslehranstalt hier in Hameln mit 17,5 und bin von heute auf morgen, musste ich das Familienunternehmen von meinem Vater übernehmen. Mein Vater hat in der Küche einen Herzinfarkt bekommen und ich war der Älteste in der Familie und musste tatsächlich die Schule schmeißen. Erstmal ein halbes Jahr lief das noch über mein Vaters Gewerbe, aber ihm ging es halt nicht gut. Und wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt 18, ich bin der Älteste in der Familie, ich muss das hier weiterführen. Wir hatten damals ein Haus gekauft gehabt und da waren halt einige Schulden drauf. So musste ich halt von heute auf morgen mir die Selbstständigkeit erkämpfen und mit Höhen und Tiefen habe ich es jetzt geschafft, bis jetzt.
War das, wenn ich dich das mal fragen darf, ganz persönlich, war das für dich, wenn du jetzt hörst, so dein Papa ging es dann gesundheitlich nicht gut und man weiß natürlich nie, ob das mit dem Beruf zusammenhängt oder womit das zusammenhängt, aber ist das etwas, was dich abgeschreckt hat oder wo du vielleicht überlegt hast, boah, will ich das überhaupt machen? Will ich überhaupt jetzt Unternehmer sein oder will ich überhaupt in die Gastronomie?
Also diese Gedanken hatte ich tatsächlich in dem Moment gar nicht gehabt, weil wir sind in der Gastronomie aufgewachsen. Die Küche war unser Zuhause, unser Wohnzimmer war sozusagen unser Gästebereich, wo die Kunden ihr Essen gegessen haben. Und wir sind da aufgewachsen. Wir sind mit meinem Bruder gleich mit Verantwortung aufgewachsen. Das heißt, wir hatten klipp und klar unsere Aufgaben in unserer Pizzeria. Und deshalb hat man sich da keine Gedanken gemacht, okay, will ich das überhaupt machen oder nicht? Ich war der Älteste in der Familie. Und dann musste es halt weitergehen. Und dann habe ich mich dazu bereit erklärt, diesen Weg einzuschlagen. Aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was mache ich hier überhaupt? Ist es überhaupt das Richtige für mich? Ich habe es einfach gemacht und ich habe keine Ausbildung. Also ich habe weder eine abgeschlossene Ausbildung. Ich bin Hauptschüler, ich musste wie gesagt die Schule schmeißen. Und ich sage immer, meine Niederlagen, die ich auch hatte, waren meine Ausbildung oder ist meine Ausbildung gewesen. Das hat mich nur gestärkt.
Wahnsinn. Sag mal, hattest du für Pizza damals, wenn wir noch in der Zeit oder in der Vergangenheit bleiben, dieselbe Leidenschaft, wie du sie jetzt auch für Kaffee hast? Weil ich kann euch eins sagen, wenn ihr mal in der Barista seid oder wenn ihr Jamil mal in Umgebung von Kaffee seht, dann leuchten seine Augen, sie strahlen. Und ich kann euch das wirklich, wirklich, also das ist der Wahnsinn, der liebt das, was er macht und das ist aus meiner Sicht auch absolut eines seiner Erfolgsrezepte, aber da wird er uns vielleicht später auch noch mehr dazu erzählen. War das damals bei der Pizza genauso?
Es war tatsächlich nicht so, weil als ich die Pizzerie übernommen habe, habe ich eigentlich das gemacht, worauf ich überhaupt keine Lust hatte, weil ich kann dir nur eins sagen, ich habe früher sehr hoch Fußball gespielt in der Niedersachsenliga und Fußball war immer meins, dieses Teamsport, das habe ich geliebt und ich musste von ganz vielen Sachen einfach mich entfernen. Ich wollte es nicht, aber ich musste es. Mhm. Alle Freunde sind abends in die Diskothek gegangen, ich habe in der Küche die Nudeln geschwenkt, wir sind auf Feiern gegangen, ich war immer der Letzte. Und man hat irgendwie ganz andere Prioritäten, man hat einen ganz anderen Fokus. Du musst einfach nur arbeiten, funktionieren. Und wenn du halt ein Gastro-Kind bist und wirklich dann voll in der Gastro bist, hast du keine Zeit für Freizeit. Und das hat extrem gelitten. Ich konnte nicht viel mit meinen Freunden was unternehmen. Wenn ich immer abends da war, dann war ich die Spaßbremse. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ich habe viel versucht. Ich habe auch damals die Pizzeria umgebaut als ein Kaffeebar-Restaurant. Vielleicht finde ich mich da ein bisschen, weil ich sag mal so, das war halt mein Papas Baby und ich wollte einfach mein eigenes Ding machen.
Stark, ja.
Aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich in diesem Standort einfach weiterbleibe, kann ich nie mein eigenes Ding machen, weil am Ende war es das Baby von meinem Vater.
Ja.
Obwohl er aufgehört hat, hat er natürlich immer mit rein seine Meinung dazu gegeben. Nein, so geht's nicht, wir machen es so. Ich mache es jetzt jahrelang so, warum wollen wir es jetzt ändern?
Ja.
Und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Da habe ich sehr viel probiert, sehr, sehr viel und habe auch gemerkt, dass, wie soll ich sagen, wenn die Leidenschaft nicht da ist für eine Sache, dann kannst du deinen Arsch aufreißen, dann passiert einfach nichts, weil du spürst es nicht. Du machst es nur da deswegen, weil du einen Ausweg findest. Ich habe echt viel probiert, bin mehrmals auf die Schnauze gefallen und ganz kurz davor, Kaffee war eigentlich immer meine Leidenschaft, weil ich bin mit Kaffee auch groß geworden. Als Kind konnte ich nicht an die Siebträgermaschinen dran, musste so eine kleine Kiste nehmen, damit ich die Knöpfe betätigen kann. Aber das habe ich so hinterher halt mitbekommen. Es war sehr viel, also die Pizzeria, die wir hatten, das war sehr viel mit Emotionen verbunden und mit Schmerz und schlechter Laune, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche einen Ausweg. Ich muss mein eigenes Ding machen. Wenn ich was falsch mache, dann mache ich es falsch. Aber dann sind meine Fehler und meine Konsequenzen. Und keiner kann sich da einmischen. Da habe ich viel ausprobiert. Ich hatte ein Pizzakonzept gehabt in der Hamburger Bahnhofstraße. Ja. Das hieß früher Pip My Pizza.
Ja.
Da habe ich ein Konzept entwickelt in der Küche und habe versucht, da mich rauszuklicken aus diesem Familienunternehmen, sondern mein eigenes zu machen. Da kam schon so der erste Ging mit, hey, das läuft doch hier, mach doch das hier weiter.
Ja, ja.
Und das war so meine erste Sache, wo ich so aus dem Nest raus und ich will es selber machen. Leider hat das nicht funktioniert, weil ich da die falschen Partner habe.
Ja.
Und bin damit auf die Schnauze gefallen, weil ich privat für Sachen gebürgt habe und musste selber die Konsequenzen tragen. Die Partner von mir waren sauber raus.
Ja.
Und dann bist du zu Hause und dann hast du schon deine erste Niederlage. dann wurde dir gesagt, hier, wir haben es dir doch schon gesagt, mach das nicht so und so. Ne? Und das wirft natürlich einen wieder zurück, weil du wieder in dem gleichen Nest drin bist, obwohl du da raus wolltest.
Ja, absolut. Weißt du, du hast das gerade so schön erwähnt. Ich finde wirklich auch, gerade wenn man diesen inneren Drang hat, irgendwie was nach draußen schreien zu wollen oder wenn man irgendwie etwas machen möchte, was andere vielleicht nicht machen oder sich selbst zu verwirklichen, man aber in einem System ist, was funktioniert, ist es super schwierig. Das bedeutet, wenn du im Angestelltenverhältnis bist und gerade deine Arbeit machst und dein Gehalt kommt jeden Monat und das läuft einfach gut, ist es schwierig, einer Leidenschaft oder einem Traum nachzugehen, weil die Sicherheit, die dir gegeben wird oder die vermeintliche Sicherheit, die dir zu Füßen liegt, die dann aufzugeben, ist so unheimlich schwer. Also das erfordert so viel Hunger und so viel Drang danach, wirklich dieser Liebe nachzukommen, dass es echt super schwierig ist und man eigentlich niemandem einen Vorwurf machen kann, der dem Ganzen erliegt oder der das Ganze nicht schafft.
Ja, es ist richtig. Aber man muss sich halt selbst erfüllen.
Voll.
Manche schaffen es und manche schaffen es nicht. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich, also ich würde mal sagen, ich bin ein Kämpfer. Wenn man im Leben was erreichen möchte oder irgendwie, man hat eine eigene Vision und es ist mein Traum oder es ist dein Traum als freier Redner, dann ist das dein Traum und deine Vision. Und alles, was um dich herum ist, da musst du die Ohrenschnäpse zumachen und einfach Vollgas geben. Weil
Voll.
Wenn du was falsch machst, dann machst du es falsch.
Ja.
Aber in unserer Gesellschaft ist es ja mittlerweile so, man hat eine Idee, man teilt sie mit jemandem und man teilt sie immer generell meistens mit den falschen Leuten.
Absolut.
Und dann wird dir gesagt, ach nein, das funktioniert nicht, davon gibt es doch genug. Oder wie auch immer, weißt du? Und so, das sorgt dafür, dass du einfach, wenn du mental nicht stark bist und nicht so tief an deine Vision glaubst, dass du einfach nicht weitermachen kannst.
Absolut. Das Ding ist, wir teilen ja auch so gerade solche tiefen beruflichen Themen meistens ja nicht mit Experten aus dem Bereich, sondern mit unseren besten Freunden, mit der Familie, mit Menschen, die es eigentlich auch gar nicht böse meinen, sondern manchmal ist es wirklich so einer deiner besten Freunde, dem du irgendwie eine coole Idee pitcht, der dir dann sagt, hey, das kann ja gar nicht funktionieren, aber woher soll er denn das wissen? Es ist ja nicht seine Verantwortung, wenn er mit, also aus seiner Sicht kann das ja auch nicht funktionieren, weil er ja gar nicht so in der Tiefe ist. Deswegen finde ich es so wichtig, wenn man solche Ideen hat oder Sachen, Träume, die wirklich zu beschützen, zu bewahren. Und wenn man ins Gespräch gehen möchte, am besten mit jemandem, der den Weg am besten schon gegangen ist oder ein Experte in diesem Gebiet. Jemanden, dem du auch vertrauen kannst und nicht einfach so, ja, ich erzähl's jetzt mal in einer Freundesrunde und du fängst an, selbst so ein bisschen deinen Traum zu sabotieren.
Genau. Das, ich sag mal so, die, was ich vorhin am Anfang erwähnt habe, man sagt ja, wir haben ja gesagt, die Zeit verändert sich, es wird alles schneller. Ich kann es dir nur von der Gastro sagen. Wir Gastronomen, gerade so in diesen dörflichen Gegend oder sag mal so Größenordnung wie Hameln, städtisch, ja. Wir sind immer so alle für uns. Ne? Jeder weiß alles besser. Ideen, gemeinsame Überlegungen, was kann man besser machen als Gastronom oder wie können wir die Stadt bereichern gemeinsam, das fehlt ja. Jeder macht sein eigenes und jeder ist der Besserwisser. Ist egal in welcher Szene. Keiner gibt seine Erfahrung preis. Sag mal so, du als Freiredner, du machst ja Podcasts, erzählst über den Beruf was. Das ist ein Mehrwert für alle.
Ja.
Ne? Das heißt ja nicht, weil du Tipps und Tricks gibst, dass es jeder so umsetzen kann wie du. Weil es ist nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würde sie jeder machen.
Absolut.
Guck mal, wie lange du das machst. Das ist immer ein Kampf, ein Schritt. Das ist Bergsteigen. Aber keiner weiß, wie viel du mal, wie oft du die Schuhe wechseln musstest, weil du keinen Grip mehr hattest.
Ja.
Verstehst du?
Absolut.
Das ist Autofahren auf der Autobahn. Ne? Keiner sagt dir, dass die Autobahn gesperrt ist. Du musst Umwege nehmen, damit du an dein Ziel kommst.
Absolut. Ne?
Du kannst sagen, hier, in die Richtung geht es. Aber es ist meistens immer anders.
Absolut. Und das ist ja nun mal so. Niemand sieht dein Umfeld, dein privates Dasein? Was ist zu Hause gerade los? Sind die Kinder vielleicht gerade krank? Hat man vielleicht einen Verlust in der Familie? Ist es, also das sind ja alles Sachen im Unternehmertum, wo du nicht halt einfach sagen kannst, so, ich drücke jetzt auf Pause und nehme mich jetzt mal hier raus, sondern alles muss irgendwie laufen. Also du musst trotzdem, du musst für deine Familie da sein, du musst für dein Unternehmen da sein, du hast auch Verantwortung, auf einmal sind Mitarbeiter im Spiel. Also da spielen ja so viele Komponenten eine Rolle, dass du nicht einfach sagen kannst, so, jetzt nehme ich mich mal für 2 Wochen raus, denn mir geht es nicht so gut, sondern es ist einfach mehr.
Es geht einfach nicht. Ich kann dir nur ein Beispiel sagen, ich war jetzt auf dem Weg hierher und hatte so 1, 2 Sachen noch zu erledigen und das war die ganze Zeit mit Stress verbunden.
Ja.
Ne? Aber das sieht keiner.
Ja, ja, absolut.
Wir sind ja auch viel am Handy, Social Media und wir zeigen natürlich, hey, cool, ne? Ich habe das gemacht, ich bin gerade hier, aber im Hintergrund steckt da so viel Arbeit. Ne? Und viele zeigen aber die Arbeit auch nicht oder teilen die Arbeit nicht. Also, du weißt doch, wie es
ist. Ja, ja, absolut, absolut. Ich muss dich was fragen. Vom Härtegrad her, Gastronomie, auch von einer Skala von 1 bis 10, wo befindet sich die Gastronomie?
10.
Okay, eine 10. Du sitzt zu Hause am Wohnzimmertisch mit deiner Frau, dein Sohn. Es ist rein hypothetisch, eine Geschichte in unserem Kopf. Ihr sitzt am Wohnzimmertisch, trinkt gemütlich einen schönen Tee, tauscht euch aus. Dein Handy klingelt, dein Sohn ruft dich an vom Studium aus und sagt zu dir, Papa, hör zu, ich gehe in die Gastronomie, ich mache mich selbstständig. Was gibst du ihm mit?
Ich würde meinen Sohn erstmal fragen, ob er sicher ist, ob er das machen möchte.
Ja. Ob er sich sicher ist?
Ja.
Was wäre dein zweiter Satz?
Überleg's dir sehr gut.
Das heißt, also, es fällt dir schon schwer dort.
Also ich könnte selber nicht mehr in der Gastronomie so von, also ich kann es, weil ich in der Gastronomie aufgewachsen bin, aber ich glaube, die individuelle Gastronomie wird es über die Jahre so schwer haben. Man muss sich einfach viel breiter aufstellen.
Ja.
Die Kleinen werden immer kleiner und die Großen werden immer größer. Es gibt kein Mittel mehr.
Ja.
Also die mittlere Schiene bricht weg, finde ich, in der Gastronomie.
Und ich sag dir eins, das ist in vielen Bereichen so. Also das ist nicht nur die Gastronomie, sondern das passiert, glaube ich, in vielen beruflichen Feldern, gerade wo du Big Player hast, dass alles, was in der Mitte mal stattgefunden hat, sich so langsam verabschiedet.
Es ist gerade ein Riesenwandel in der Gastronomie in Deutschland, finde ich.
Ja.
Ich glaube, der Trend geht in Richtung Franchise, weil viele individuelle Gastronomien, die entweder neue Konzepte aufsetzen möchten oder probieren, die werden einfach nicht den Atem so haben, wie wir es früher vielleicht hatten, weil die Zeit rennt.
Ja.
Es ist schwieriger geworden.
Ja. Jamil, sag mir doch mal oder erklär den Leuten da draußen mal, wo stehst du gerade? Was machst du gerade? Was ist dein Hauptarbeitsfeld? Wie sieht's aus?
Also ich mache gerade das, was mir Spaß macht und das ist Kaffee.
Und Podcast.
Genau, und Podcast. Bei Kaffee gehe ich ab. Kaffee war immer meine Leidenschaft und natürlich hat es ziemlich lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich das, was ich machen möchte, weil ich dabei abgehe. Und ich habe viel probiert, wie gesagt, mit Höhen und Tiefen, hatte auch 2 Niederlagen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nein, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht und das ist wirklich Kaffee. 2016 habe ich auf dem Wochenmarkt angefangen, Kaffee zu verkaufen. Da wurde mir wieder gesagt, hey, pass auf, mit 2 Euro kannst du keine Familie ernähren. Sieh zu, dass du in der Küche die Nudeln schwenkst.
Ja, ja.
Und ich habe es trotzdem gemacht. Und mittlerweile sind wir europaweit unterwegs, machen Kaffee-Catering.
Wahnsinn.
Wir haben letztes Jahr knapp 70 Veranstaltungen gehabt, 70 Messen, haben die Kunden mit unserem leckeren Kaffee
und der serviert. Ist unglaublich lecker.
2 Cafés haben wir.
Einmal die Barista.
Genau, und dann haben wir so ein Stadtcafé-Konzept, auch in der Hamener Fußgängerzone, da sind wir so gerade ein bisschen am Umbauen und wollen da so ein bisschen frischen Wind reinbringen und wir haben einmal die Barista Roastery, also die Rösterei.
Also das Café, also wenn ihr mal in Hameln und Umgebung seid, ihr müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich packe euch auf jeden Fall die Links in die Shownotes, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, auch die Instagram-Seite, da könnt ihr auch sehen, ich glaube, bei der Barista gibt es nicht nur unglaublich leckeren Kaffee, sondern ich glaube, gerade so, wenn es um das Thema Frühstück geht, sich da mal hinzusetzen, viele Leute arbeiten von da auch aus, tauschen sich aus, es ist irgendwie so ein Treffpunkt geworden für, ich sag jetzt einfach mal, die Cool Kids aus Hameln und Umgebung. Wenn ihr in Hameln seid, schaut vorbei, kann ich wirklich nur empfehlen, ist eine absolute Herzensempfehlung.
Dankeschön.
Und die Rösterei.
Genau.
Ist das das Herzstück?
Das ist mein Baby.
Ja, ne?
Ja.
Wahnsinn. Jetzt einfach eine eigene Rösterei. Ist dir das eigentlich bewusst? Das ist ja einfach so ein riesengroßer Schritt. Also
wir haben tatsächlich mit die Barista in der Garage angefangen. Alleine. Meine mobilen Theken waren tatsächlich Europaletten. Das jetzt aus der Garage, dass wir zwei Cafés haben, ein Catering, wo wir europaweit unterwegs sind und die Kaffeerösterei. Das ist natürlich der Wahnsinn. Manchmal kann ich selber nicht realisieren. Aber ich habe klipp und klar meine Ziele mit die Barista, die ich verwirklichen möchte und Schritt für Schritt wollen wir versuchen, das aufzubauen. Letztes Jahr haben wir das Fundament aufgebaut und dieses Jahr wollen wir richtig PS auf die Straße bringen.
Also den Fleiß und so viel Engagement, wie du da reinbringst, bin ich der festen Überzeugung, dass es wirklich nur einen Weg geht und der geht steil nach oben. Natürlich gibt es auch immer mal wieder kleine Rückschläge, aber am Ende des Tages wird das Ganze definitiv nach oben schießen. Ich möchte dich gerne was fragen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kaffee und Hochzeit, also ich sehe auf ganz vielen Hochzeiten auch mal so eine Kaffeearpe etc. Was hältst du davon? Kann man das empfehlen? Findest du das gut? Bietest du sowas an?
Also finde ich auf jeden Fall mega cool, weil das sehr gut ankommt. Wir tatsächlich, wenn wir Veranstaltungen oder Hochzeits-Catering machen, ist es eher so bei uns hier in der Region.
Ja.
Kriegen tatsächlich aber auch deutschlandweit Anfragen rein bezüglich Hochzeits-Catering.
Würdest du das machen? Das heißt, es kommt eine Anfrage, ich sage jetzt einfach mal aus Hamburg, aus Köln, aus, keine Ahnung, Frankfurt und die sagen, Mensch, wir haben das gesehen oder haben das im Podcast gehört, jetzt im besten Falle und finden das so ansprechend, dass wir halt auch dich oder beziehungsweise die Marke gerne haben möchten. Ist das möglich?
Also ist möglich. Wir haben also ein kleines Problem, viele Caterer sage ich, Paare wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Für uns ist das einfach ein Riesenaufwand. Wenn wir mit unseren Baristis dann halt auf diversen Veranstaltungen sind, können wir den Barista nicht in der Zeit für was anders ansetzen. Wir haben ganz viele Anfragen immer für 2 bis 3 Stunden,
ja,
oder einen Empfang. Das ist so vom Kosten her für das Paar einfach
zu hoch.
Viel zu hoch.
Okay.
Also wir empfehlen, wenn begleiten wir das über den ganzen Tag, weil der Aufwand ist am Ende der gleiche, ob wir jetzt da für 2 Stunden da sind oder für 6 Stunden.
Ja.
Man muss die Maschine aufbauen, dann gibt es eine Vorreinigung, eine Nachreinigung. Und
also ich kann dir mal sagen, in den meisten Fällen ist das so, dass die Arpe dann zum Sektempfang, also das heißt, es ist beispielsweise, die Trauung ist um 15 Uhr, die ist um 16 Uhr dann vorbei und zwischen 16 und 18 Uhr, so ist so diese kleine Lücke, wo für 2 Stunden dann meistens so eine Kaffeebar aufgebaut ist. Was man natürlich aber auch machen könnte, ist, dass man schon vorher startet. Na, wenn man jetzt sagt, um 15 Uhr ist die Trauung, könnte man ja von der Theorie her um 14 Uhr, weil dort kommen ja schon, oder 14.30 Uhr, kommen ja schon die ersten Leute an, dass man vielleicht schon im Vorfeld irgendwie, gerade im Sommer ist es ja vielleicht ganz cool, wenn du entweder ein Cappuccino oder sogar ein Iced Coffee, ne, wenn das auch möglich ist, das weiß ich gerade gar nicht, ob man das auch umsetzen könnte.
Man könnte ein Affogato machen, ein Espresso mit einem Vanilleeis oder ein Espresso-Tonic, einen kalten Espresso-Tonic geht im Sommer sehr gut eigentlich.
Ja.
Generell brauchen wir immer so für ein Auf und Ab, also ein Auf und Abbau generell 1,5-2 Stunden pro Setup.
Ja.
Man könnte das natürlich gestalten, dass man das so den ganzen Tag so mitbegleitet.
Ja.
Für 2-3 Stunden würde ich tatsächlich das Paar empfehlen, aus der Region einen Caterer, einen Kaffeekaterer zu suchen, weil es einfach für die viel kostengünstiger wäre.
Ja, mega. Finde ich gut. Finde ich, liebe deine Ehrlichkeit da. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich komplett transparent ist. Und aber du würdest schon sagen, dass das eine Aufwertung der Hochzeit ist. Da kann man schon nochmal für eine Überraschung sorgen.
Ja, man kann echt viel machen, wenn der Barista dann auch gut ist und ein kleiner Entertainer. Generell waren es ja früher so die Barkeepers, die die Cocktails ausgeschenkt haben und jetzt sind es so die Barista, die halt so eine kleine Show abliefern mit einem Herzchen, mit einem Muster, vielleicht noch einen Namen kurz reinschreiben ins Herzchen.
Was kann man schon mal coole Sachen machen. Das krasseste Motiv, was du machen kannst mit Latte Art, wo du sagst, boah, das ist schon cool?
Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe so lange keinen Latte Art mehr gemacht. Ein Schwan ist schon krass.
Ja. Ein Schwan ist schon krass.
Also es ist tatsächlich Trainingssache. Wenn man immer am Ball ist und immer wieder gießt und trainiert, kann man echt tolle Muster kreieren. Aber es ist wirklich Trainingssache. Ich war jetzt gestern bei mir in der Kaffeebar und mein Barista-Kollege oder mein Mitarbeiter Janis, der zaubert da Sachen. Da muss ich selber manchmal sagen, hey, wow.
Grüße an der Stelle, das ist eine Maschine geworden, sagst du.
Janis ist echt eine Maschine, seitdem er 16 ist, trinkt er bei mir Espresso.
Ach, schön.
Aber auch alle anderen, also alle, die bei uns arbeiten, können mittlerweile Latte Art. Und teilweise würde ich mal sagen, schon fast besser als ich.
Ja, stark.
Weil ich aus der Routine bin.
Sag mir, du hast so viel Energie und so viel Kraft und bist wirklich immer sehr umtriebig, deine Gedanken immer bei deinem Unternehmen und lässt alles immer wachsen. Warum machst du das? Was motiviert dich? Was ist dein Antrieb?
Also ich habe ja immer das gemacht, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und seitdem ich das mache, was ich liebe und was mir Spaß macht, kommt der Rest von alleine. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich fühle mich, es tut mir gut, das zu tun, was ich liebe. Es motiviert mich, es macht mir gute Laune. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich überhaupt keine Lust habe, zur Firma zu fahren. Es ist einfach, es ist so meins. Ich gehe dabei ab. Ich habe so viel Scheiße gefressen in meinem Leben, dass ich endlich das gefunden habe, was mir echt gut tut. Und das ist Kaffee.
Sehr schön. Das war ja wirklich eine Liebeserklärung an den Kaffee.
Kaffee, ich liebe dich.
Kein Problem. Wir switchen einmal kurz. Wie belohnst du dich, ich frag dich anders. Wenn du was Schönes erlebt hast nach einem erfolgreichen Arbeitstag, wie belohnst du dich? Was machst du? Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Wie lässt du es dir gut gehen?
Ich gehe gerne essen.
Ja? Hast du eine Lieblingsküche?
Ich esse eigentlich alles gerne.
Aber irgendwas, was du besonders gerne magst?
Ich liebe es zu grillen.
Ah, okay. Ja, ist ja jetzt sind wir ja genau in der Jahreszeit hier bei minus 5 Grad draußen.
Das spielt keine Rolle.
ich finde total interessant, weil ich meine, gerade jemand, der aus der Gastronomie kommt, für mich finde ich es immer super aufregend. Was machen Menschen? Wie essen sie in ihrem Privaten? Wie trinken sie in ihrem Privaten? Wie ist dein persönlicher Zugang und Umgang mit Kaffee? Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
Also, ich habe heute, glaube ich, schon einen Liter Kaffee getrunken.
Ernsthaft?
Ja, Filterkaffee. Morgens zu Hause trinke ich immer mit meiner Frau Filterkaffee.
Ja.
Das ist so unser Starter. Espresso, Cappuccino. Eigentlich Cappuccino mittlerweile ganz selten. Ich trinke so eher Filterkaffee.
Weil du es einfach mehr fühlst.
Ich finde, viele haben ja immer so eine Abneigung gegen Filterkaffee.
Ja.
Das haben die nur, weil die damals wahrscheinlich in der Jugend eine schlechte Erinnerung haben mit dem Filterkaffee. Also Filterkaffee ist echt ein Kultgetränk und ist auch am Kommen. Und wenn man aber einen richtig guten Filterkaffee trinkt, der auch gut aufgebrüht wurde, also nicht diese schwarze Plörre, was man so aus den Büros kennt, sondern steckt wirklich eine Rezeptur dahinter oder es ist eine Reinsorte, dann kann Filterkaffee echt gut sein.
Das hört sich sehr gut an. Jamil, weißt du, wir sind jetzt an einem Punkt gelangt, wo wir unser erstes kleines Spiel spielen werden. Und zwar habe ich 5 Fragen für dich vorbereitet. Und zwar die Hälfte der Fragen nur. Und du darfst sie vervollständigen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Wir wollen da keine große Lücke haben. Das heißt, wir wollen eine Antwort direkt aus deinem Herzen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alright, let's go. Mein Lieblingskaffee am Morgen ist?
Filterkaffee.
Hatten wir, sehr gut. Wenn Kaffee plötzlich nicht mehr existieren würde, dann würde ich?
Chai trinken.
Das Verrückteste, was ich mit Kaffee gemacht habe, war?
Eine Gesichtsmaske.
Wenn ich mal, echt ernsthaft? Okay, kommen wir gleich zu. Wenn ich meinen Unternehmergeist mit einer Kaffeesorte vergleichen müsste, wäre es?
Ein Flat White.
Warum?
Weil es ist eine gute Kombination zwischen starkem Espresso und gut aufgeschäumter Milch.
Stark, stark, okay. Der wichtigste Tipp, den ich meinem Kaffeeneuling geben würde, ist?
Trink deinen Kaffee ohne Zucker. Dann weißt du, wie er schmeckt.
Ja. Ja, das ist auch so, ne? Oder?
Also viele trinken ja, ich sag mal, so einen Kaffee, sagen wir mal, Filterkaffee ist das beste Beispiel.
Ja.
Ein Filterkaffee, was nicht aufgebrüht wurde, was zu stark ist, also dieser Industriekaffee, der wird ja generell mit viel Milch und Zucker getrunken.
Ja.
Ja, so schmeckt jeder Kaffee eigentlich gleich.
Ja.
Weil du deinen Kaffee verfälschst mit Milch und Zucker. Aber wenn du den pur trinken würdest, würdest du den gar nicht runterkriegen.
Ja. Und was würdest du sagen? Das würde mich auch mal interessieren. Was trinken die Leute mehr? Mehr Hafermilch oder mehr Vollmilch?
Also wir haben tatsächlich über die Jahre, wenn ich gucke, seitdem ich das Café in der Fußgängerzone in Hameln habe, wird Hafermilch doch mehr.
Ernsthaft, ja?
Ja, aber es ist immer noch die Milch, die halt getrunken wird.
Ja, ja.
Die Tendenz geht natürlich nach oben. Wichtig ist auch, was für eine Milch man anbietet. Wir bieten zum Beispiel Bio-Weidemilch an. Die Kunden fragen, was für eine Milch habt ihr?
Ja. Ja, ist da so ein Interesse wirklich so, was für Produkte ihr auch nutzt oder was für Rohstoffe ihr auch nutzt von der Kundschaft, dass die da auch echt hinterher sind und fragen?
Ja, also bei uns, bei unserem Konzept ist jetzt tatsächlich so, dass unser Kaffee ist halt nachhaltig, transparent und wir wollen halt auch versuchen, bestmöglich in allen Bereichen transparent zu sein. Wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Kaffee aus einer gewissen Region herholen, hier importieren, dann können wir ja sagen, wo der Kaffee herkommt.
Ja.
Und das versuchen wir auch mit der Milch zu machen. Leider gibt es hier bei uns in Hameln keine regionale Molkerei, wo wir unsere Milch beziehen können. Aber wir achten schon. Also wir wissen ganz genau, wo mit welcher Molkerei wir zusammenarbeiten. Es ist zum Beispiel eine Biomilch, es ist eine Weidemilch. Ne, da steckt eine Geschichte dahinter. Es ist einfach transparent. Und das ist halt wichtig. Leider ist es ja so, dass viele Cafés sich Cafés nennen und benutzen dann einfach minderwertigen Kaffee.
Wahnsinn, ja.
Weil die Marge einfach höher ist und verwenden eine Milch, die einfach das Minderwertigste ist und dann nennen die sich halt Cafés und verkaufen dann den Gästen einen Kaffee.
Ja. Für viele ist ja Kaffee auch ja einfach nur ein Treibstoff, ne? Also das Ding ist, wenn man bei euch aber einen Kaffee trinkt, dann ist das ja einfach auch so ein absolutes Genussmittel, sondern es ist ja dann echt eine Auszeit, es ist ja dann wirklich ein Hinsetzen und Runterkommen und nach Möglichkeit jeden Schluck zu genießen und dieses Ganze drumherum zu schaffen. Ich vergleiche das immer jetzt nur mal als Beispiel, bitte nicht nachmachen und nicht machen und das Ungesund ist das Schlimmste überhaupt, aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Shisha-Runde hast, dann geht es ja an sich nicht um irgendwie, dass die Leute dort irgendwie eine Wasserpfeife blubbern oder um den Nikotin an sich, sondern es geht um dieses Gefühl. Das kannst du auch genauso nehmen wie bei manchen Restaurants. Da zahlst du ja nicht im ersten Step für einfach nur dafür, dass ich jetzt irgendwie ein Brot bekomme mit einem Stück Fleisch dazwischen, sondern ich sitze cool, hab ein cooles Ambiente, so dieses Ganze drumherum. Wie wichtig ist das denn beim Kaffee?
Also der Trend Kaffee trinken ist, erreicht so den nächsten Schritt in Deutschland. In den Großstädten Hamburg, Berlin ist es schon längst angekommen, in Düsseldorf, Köln. Aber ich glaube, der Trend jetzt, ich sag mal so eine Stadt wie Hameln, diese Städte brauchen noch diese Kaffeekultur, die wir jetzt bei uns in Hameln vermitteln. Das braucht die. Und der Trend geht auch tatsächlich in die Richtung. Also früher waren es wirklich so die Shisha-Bars, die Kneipen, wo sich die Leute getroffen haben. Und heute ist es das Café. Alkohol wird immer weniger.
Ja.
Und dadurch gibt es eine neue Kaffeekultur. Also wir befinden uns tatsächlich mitten in so einem Wandel, wo das Thema Kaffee, guter Kaffee, nicht nur ein Produkt ist, was einen wach machen soll.
Genau.
Vor der Arbeit. Sondern es ist Genießen, es ist Kultur, es ist zusammen. Also wenn wir zum Beispiel uns treffen, dann sagen wir, hey Kasim, wollen wir es nicht auf einen Kaffee treffen?
Ja. Ne? Ja, ja, absolut.
Und die Kultur ändert sich. Die jungen Leute trinken gerne Kaffee und wollen auch wissen, wo der Kaffee herkommt.
Wann trinkst du morgens deinen ersten Kaffee?
7:30 Uhr.
Wann stehst du auf?
6:30 Uhr.
Ah, okay, also ein Stündchen später. Ja, ja. Ja, ich mache das auch so. Und ich freue mich wirklich, ob du es glaubst oder nicht, ich freue mich am Abend davor, also wenn ich abends ins Bett gehe, freue ich mich auf meinen Kaffee am nächsten Tag.
Ja, geil.
Ohne Witz. Also da habe ich einfach Bock drauf. Weil das ist so für mich der Start. Deswegen ist es auch nicht so, dass manche sind ja wirklich so im Halbschlaf, dass die sich dann schon irgendwie ihren Kaffee machen. Das ist bei mir überhaupt nicht so, sondern ich trinke ungefähr 1,5 bis 2 Stunden nach dem Aufstehen erst meinen ersten Kaffee, wenn ich ihn bewusst auch komplett genießen kann und dann da bin. Und ja, es ist, das ist für mich dann auch so dieser Start. Das ist die erste kleine, mein Kopf funktioniert so, ich muss mich über den Tag verteilen, immer mit kleinen Belohnungen irgendwie, das macht mir Spaß. Also ich mache aus allem irgendwie ein Spiel und da geht's schon los. Das heißt, mein erster Kaffee ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden und dann weiß ich, ah cool, jetzt habe ich schon ein bisschen was erledigt und jetzt gibt's die Belohnung, jetzt trinke ich einen schönen Kaffee. Ich mache mir meistens morgens einen doppelten oder einen Espresso und mache dann halt, gieße das mit heißem Wasser auf. Ist dann ein Americano, ne?
Ist ein Americano,
genau. Ja, genau. Das ist so mein Start in meinen Kaffeetag.
Du stehst ja auch ziemlich früh, ne? Ich 5 Uhr morgens?
Oder? Ich steh ziemlich früh auf. Wecker klingelt meistens 4:15 Uhr, um dann ein bisschen.
Stehst du mit Wecker auf oder ohne?
Unterschiedlich tatsächlich. Es wird immer häufiger, dass ich ohne Wecker aufstehe. Wie ist es bei dir?
Ich brauche keinen Wecker.
Einfach von Haus aus. Die Kaffeeuhr hat quasi dich schon, hat dir den Rhythmus gegeben. Mein Freund, ich habe noch ein weiteres Spiel mit dir vor. Und zwar, ich möchte dir gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Du musst dich entscheiden. Auch wenn du beide Sachen gut findest, musst du dich leider Gottes für eine der beiden Sachen entscheiden. Ich hoffe, du bist bereit. Ja?
Ja. Yeah.
Alright. Entweder oder mit Jamil. Espresso oder Filterkaffee?
Filterkaffee.
Homeoffice oder Coworking Space?
Homeoffice.
Cappuccino oder Flat White?
Flat White.
Früh aufstehen oder lange ausschlafen?
Früh aufstehen.
Arabica oder Robusta?
Arabica.
Oh, da musstest du überlegen, ne? Work-Life-Balance oder Hustle rund um die Uhr? Da gibt die Frage, die erübrigt sich schon fast. Heiße Tasse oder Iced Coffee?
Iced Coffee.
Investieren in Menschen oder Technologie?
Investieren in Menschen.
Franzbrötchen zum Kaffee oder Croissant?
Croissant.
Ehrlich?
Mit Pistaziencreme.
Oh, stark, stark, okay. Okay, das finde ich jetzt auch spannend. Kaffee trinken allein oder mit einem guten Gesprächspartner?
Mit einem guten Gesprächspartner.
Ja, mega. Also bis auf den letzten Punkt würde ich sagen, würde ich mit allem mit übereinstimmen.
Kaffee trinken allein macht keinen Spaß.
Doch, mir schon.
Echt?
Ja. Das ist für mich Seelenfrieden. Wenn ich mir vorstelle, irgendwie ein Sommertag, okay. Ich stehe als Erster auf, alle anderen schlafen, ich mache mir meinen Kaffee. Geh auf die Terrasse, setz mich hin und hab nur meinen Kaffee und dann auch kein Podcast, kein gar nichts, 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 sondern nur die ersten Vögel, die schon anfangen zu zwitschern, Kaffee und mega, also das ist ja.
Aber das muss draußen dann sein.
Ja, ja.
Oder?
Ja.
Egal was ja. Für ein Wetter.
Ja, das Setting, das kann schon richtig, richtig schön sein, also auch alleine. Aber kannst du uns mal den Unterschied zwischen Arabica und Robusta und warum hast du da so lange gezögert?
Weil, also Robusta ist ja Hochlandkaffee, wird über 800 Meter angebaut. Man sagt ja immer, es ist die feine, elegante Bohne, die hochwertige Bohne. Und Robusta wird ja unter 800 Meter angebaut, ist so die erdige, würzige. Und man sagt ja immer, es ist halt die minderwertige Bohne. Früher war es auch tatsächlich so, dass der Robusta-Kaffee auch ziemlich preiswert war im Einkauf, der Rohkaffee. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Also die Kaffeepreise explodieren ja jetzt gerade im letzten Jahr ist der Kaffeepreis enorm gestiegen, schon verdoppelt. Und es gibt wirklich einige Importeure, die sich auf Robusta-Kaffee spezialisiert haben, also Speciality Robusta. da gibt es ja wieder noch, also robust ist ja der Hauptbegriff und dann gibt es weitere Unterkategorien noch.
Ja.
Und da kann man so tolle Sachen machen, Kaffee fermentieren, robuster Kaffee ist, glaube ich, in den nächsten Jahren wird das der Trend. Also ich war ja letztes Jahr in Kopenhagen auf der Kaffeemesse, da habe ich einige Kaffeesorten probiert, die mich echt umgehauen haben.
Mega.
Deshalb war ich so gerade am Schwanken, weil ich glaube, Robusta wird jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr spannend.
Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und wie wir dann auf deine Prediction schauen, was du hier so ein bisschen vorhergesagt hast. Du hast auch bei dem Punkt überlegt, investieren in Menschen oder Technologien. Magst du das ein bisschen erläutern? Du hast dich ja für die Menschen entschieden. Was hat aber so Sachen wie KI oder wie Social Media auf deinen Beruf, wie groß ist der Einfluss darauf und wie wichtig ist das auch für dich?
Also KI ist schon wichtig, ist natürlich ein Thema. Es ist sehr spannend, wo die Reise hingeht mit KI. Deshalb muss ich einmal überlegen, aber ich würde immer noch sagen Menschen, weil mit einer Hand kannst du nur gewisse Sachen schaffen, tragen. Also ich kann jetzt mit einer Hand diesen Tisch hier, wo wir uns gerade dran lehnen, nicht hochheben. Aber wir beide gemeinsam können mit zwei Händen so einen Tisch hochheben. Deshalb bin ich immer für Menschen.
Ja, das stimmt.
Alleine schafft man nichts. Mit einem Finger schaffst du nichts. Du brauchst deine 5 Finger, damit du greifen kannst.
Ist das vielleicht auch deine größte Sorge in der Zukunft, wenn wir jetzt wirklich auch Menschen brauchen und wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, in die deutsche Zukunft schauen, Thema Mitarbeiter etc., ist das ein Punkt, der dich sorgen lässt?
Das Thema Mitarbeiter ist natürlich ein Riesenproblem, weil ich persönlich finde, die Generation Z, ich weiß, das mögen jetzt viele nicht und viele sind nicht in dem Bereich ehrlich. Ist eine schwierige Generation, finde ich. Nicht alle.
Ja.
Es ist so, wie es ist.
Ja, ja, ja. Ne?
Man hat Angst, was Falsches zu sagen. Man ist nicht mehr, wir sind mittlerweile, glaube ich, als Unternehmer die Nummer gegen Kummer. Man muss ganz andere Werte vermitteln. Also die Härte, die ich damals von meinem Vater bekommen habe, diese Nummer oder die Härte, die er als Arbeitgeber war, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Man braucht eine gewisse Nähe, aber auch eine gewisse Distanz.
Ja.
Und wir als Unternehmer stehen vor der Herausforderung, wie nah willst du gehen und wie weit bist du weg von dem Mitarbeitern oder von deinen Kollegen. Ich sage immer, also in meiner Firmenphilosophie, in unserer Struktur ist es so, pass auf, ich bin ganz locker. Ich mag dieses Coolness, dieses Lockere. Aber ich sage, wir müssen auf so einem Faden balancieren können.
Ja.
Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist man auch schnell raus. Also du darfst einfach nicht zu locker sein.
Ja.
Aber auch nicht zu streng. Du musst einfach schaffen, in diesem Seil vernünftig balancieren zu können. Und das ist die größte Herausforderung von uns allen.
Noch größer als wirklich auch Mitarbeiter zu bekommen?
Ich glaube, gute Mitarbeiter ist wenig. Aber wenn du die hast, musst du die auch halten.
Das ist der Schlüssel, ne? Also wenn sie da sind, dann dafür zu sorgen, dass diese Goldstücke dann auch irgendwie an deiner Seite sind und auch mit dir gemeinsam wachsen, sie zu fördern und auch...
Es beruht sich auf Gegenseitigkeit, ne? Ich habe das Gefühl manchmal, nicht bei uns in der Firmenstruktur, dass einfach der Fokus der jungen Leute fehlen. Manchmal vergessen viele junge Leute, dass sie auf der Arbeit sind. Und die geben dieses Gefühl. Also ich muss echt sagen, bei uns ist es nicht so. Aber ich höre mich rum, spreche mit Kollegen und die sagen, hey, der ist wieder zu spät zur Arbeit gekommen.
Mhm.
Da werden To-Do's-Listen einfach übersehen, werden angekreuzt, weil der Chef jetzt 2 Tage eh nicht da ist oder wie auch immer.
Ja.
Und das ist so, die gewisse Selbstdisziplin fehlt, finde ich. Und da muss man dran arbeiten.
Und da bin ich froh, dass es Menschen wie dich gibt, die dann halt auch diese Mentor-Funktion einnehmen. Und weil wenn ich jetzt überlege, wie ich mit 20 war, ich weiß nicht, ob ich der beste Mitarbeiter gewesen wäre, egal wo ich bin, wo ich war. Man ist ja manchmal auch mit dem Kopf woanders oder ist noch nicht an diesem Punkt. Du bist früh reif und erwachsen geworden. Du wurdest in ein ganz anderes Becken geschmissen, sage ich mal, von heute auf morgen und konntest wirklich das auch tragen. Und das hat dich ja auch zu dem gemacht, der du bist. Manche brauchen vielleicht ein bisschen länger und da ist es halt schön, dass es Menschen gibt wie dich, die solche Leute dann halt auch wirklich an die Hand nehmen. Und wenn du dir manche, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja so, dass du auf manche Mitarbeiter schaust und denkst, boah krass, vor ein paar Jahren war der noch da und jetzt schau ihn dir an. Also dass man auch Menschen irgendwie entwickelt und formt. Ich finde, das ist ja auch nochmal irgendwie eine Besonderheit.
Also als du das gerade gesagt hast, habe ich hier gerade Gänsehaut bekommen. Also bei uns, unser Luis, den kennst du ja.
Ja.
Das ist ja unser neuer Shopmanager.
Ja, mega. Glückwunsch.
Luis hat bei uns seine Ausbildung erfolgreich absolviert. Und er war tatsächlich kurz davor, diese Ausbildung abzubrechen, weil er irgendwie Schwierigkeiten hatte. Warum auch immer. Und da habe ich so gesagt, hey Luis, du hast noch 6 Monate, dann bist du durch. Das kannst du nicht machen.
Ja.
Ich will weg, ich will nach Portugal. Ich sage, nein, du gehst nirgendwo hin. Ich habe gesagt, du beende diese Ausbildung und dann kannst du machen, was du willst. Aber du wirst jetzt nicht, du bist kurz vorm Ende, du wirst jetzt nicht abbrechen, weil du hast vielleicht gerade eine schwierige Situation, die hat jeder Mensch mehrmals in dem Leben. Wenn du jetzt vor deiner ersten großen Hürde abhaust, dann wirst du von allem abhauen. Schließ das ab und dann mach, was du willst. Aber ich sag dir eins, wenn du das hier abgeschlossen hast, werde ich nicht gehen lassen, weil ich an dir glaube. Ich möchte mit dir durchstarten. Du brauchst nur einen langen Atmen und Geduld. Weil Geduld ist das Schlüsselwort für alles.
Absolut.
Ich habe ja so meine drei Punkte im Leben, die für mich ganz wichtig sind und die, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass ich da bin, jetzt wo ich bin, auch mental da bin, wo ich bin.
Magst du dir uns sagen?
Das ist Dankbarkeit, Geduld und Ehrgeiz. Wenn du all diese Punkte vereinst, dann kann dich im Leben nichts schocken.
Ja.
Weil du bist dankbar für das, was du hast. Weil du kannst auch mit minimalen Sachen dankbar sein. Und
Du musst. Ja.
Ja, manche sitzen nicht, deswegen fragen die sich immer, warum es immer bei dem schief läuft.
Du kannst im Leben, also das ist aus meiner Sicht, du kannst im Leben nicht glücklich sein, wenn du es nicht schaffst, für die kleinen Dinge dankbar zu sein. Woran willst du dein Leben messen? Immer nur an dem Maximum, immer nur an dem Schönsten, was es überhaupt gibt. So läuft nicht jeder Alltag ab, sondern es gibt Tage, die sind halt schwierig. Und dann ist es so wichtig, dass du dich als Beispiel an einem guten Kaffee erfreuen kannst, wie an einem, wie als würdest du ein neues Auto kaufen. Du kannst nicht jeden Tag ein neues Auto kaufen. Du kannst nicht jedes Mal die positive Anfrage bekommen für ein Riesenprojekt. Das ist nicht jeden Tag. Aber dann kannst du ja nicht, das darf ja nicht dein Maß an Glück sein. Daran darfst du es ja nicht messen. Sondern dankbar zu sein, dass du morgens deine Augen öffnest und in den Tag startest und dein Leben lebst, wie du es lebst.
Ist so. Dankbarkeit, Geduld und Ehrgeiz.
Ich würde einen Punkt hinzufügen. Ich finde die 3 Punkte mega. Also die gefallen mir, also finde ich, sehe ich ganz genauso. Ich würde noch den Punkt Leidenschaft hinzufügen, weil ich es einfach, weil mich das halt auch so begeistert, auch an anderen Menschen, wenn ich sehe, wenn Menschen etwas machen mit Leidenschaft und dabei ist es mir völlig egal, was es ist. Ob du Busfahrer bist, ob du Kräuter im Wald sammelst, ob egal was du machst, wenn du mir davon erzählst und ich in deinen Augen sehe, dass du das so liebst, was du machst, dann bin ich gleich Feuer und Flamme mit. Also dann bin ich gleich direkt, habe ich gleich Bock mitzumachen am liebsten. Und das finde ich, ist auch nochmal so ein Punkt, der auch andere Menschen ansteckt. Wenn du von leidenschaftlich von einem Thema berichtest, dann fängst du an, auch andere Leute mit auf dein Boot zu holen und zu sagen, komm, wir segeln jetzt zusammen los und wir leben diesen Traum zusammen. Ich finde das auch nochmal...
Ja, Leidenschaft ist sehr wichtig.
Ja.
Ich mal jetzt so zurückdenke, wie das alles so angefangen hat, wäre jetzt natürlich die Leidenschaft nicht da, dann würde es natürlich auch nicht
kommen. Ja, ja.
Aber diese 3, also ich würde sagen, dann würde ich ja sagen 4 Punkte.
Ja,
ne?
Ja.
Leidenschaft, Geduld.
Ja, ja. Und man muss halt auch wirklich sagen, die deutsche Sprache ist wirklich sehr präzise. Und wenn du die Wörter auseinander nimmst, merkst du ganz häufig, dass da ganz viel passt. Und wenn du Leidenschaft. Und Leidenschaft ist wirklich etwas, was auch Leiden schafft. Also was dafür sorgt, dass es dir manchmal nicht gut geht, aber deinen Antrieb, also sowas von ankurbelt. Das heißt, du gehst der Sache nach, weil du es einfach so sehr liebst. Ne? Auch wenn es dir manchmal auch Kummer bereitet und es dir manchmal schwerfällt. Jamie, mein Freund, ich habe hier noch einiges auf dem Zettel, aber bevor wir hier so langsam zum Ende kommen, müssen wir noch über ein Thema sprechen. Und zwar, du musst mir erzählen, du hast jetzt 2 Cafés, du hast eine Rösterei. Mein Freund, Kaffee Catering bis zum Himmel voll. Was kommt noch? Was hast du noch vor? Was ist der Plan? Was erwartet uns in den nächsten Jahren?
Also letztes Jahr war das Ziel, unser Fundament zu festigen. Was bringt nichts, wenn du ein Haus baust und dein Fundament passt nicht? Da haben wir sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt. Und dieses Jahr ist es einfach
Wände hochziehen.
Wir haben jetzt für die nächsten 5 Jahre unser Projekt, die Barista, auf Papier gebracht, weil ich bin ein Visionär. Ich habe viel im Kopf und es passiert viel im Kopf. Aber das, was ich im Kopf habe, haben wir jetzt endlich auf Papier gebracht. Und wir werden jetzt unsere Hausaufgaben machen, um diese Ziele zu erreichen.
Und wir wünschen euch auf diesem Weg vom tiefsten Herzen wirklich, wirklich alles Liebe und alles Gute. Ich werde euch alle Seiten von Jamiel, egal ob das der Shop ist oder die Instagram-Seite, TikTok, alles was dazugehört, packe ich euch in die Shownotes. Das ist so ein wahnsinnig inspirierender und leidenschaftlicher Mensch. Ich kann es wirklich nur vom Herzen empfehlen. Schaut auf jeden Fall bei Jamiel rein. Mein Freund, wir haben jetzt schon die 50 Minuten voll.
Der Wahnsinn.
Das ging ratzfatz. Ich glaube, das schreit fast nach einer zweiten Folge. Und möchte dir aber gerne noch die Möglichkeit geben, hast du noch was, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest? Möchtest du den Leuten noch etwas sagen?
Ich danke jedem, der jeden Tag aufsteht mit guter Laune und mit gutem Herzen, weil wir befinden uns mittlerweile in so einer chaotischen Zeit. Keiner weiß mehr. Wir haben alle vergessen, Danke zu sagen. Und wir müssen viel mehr Danke sagen und auch den Leuten sagen, dass wir einem gut geht, dass wir sagen, hey, also schön, dass es dich gibt. Viel mehr positive Energie. Strahlt positive Energie aus.
Besser hätte man es nicht sagen können. Und in diesem Sinne, Jamiel und ich wünschen euch allen da draußen einen richtig, richtig schönen Sonntag. Wir bedanken uns bei euch, denn ihr habt uns gerade das wertvollste geschenkt, was ihr habt, und das ist eure Zeit. Das heißt, wenn du die Podcast-Folge bis hierhin gehört hast, vom tiefsten Herzen ein riesengroßes Dankeschön. Wir verlassen euch, wünschen euch einen guten Tag. Jamiel heute, genießt die Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sind raus.
Dankeschön. Ciao.